Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute geht es um eine Lebensgeschichte, die erst einmal unglaublich anmutet, als hätte sie sich jemand für eine Serie ausgedacht. Die Geschichte eines Vorzeigepolizisten, einem modernen Helden kann man sagen, der dann selbst zum Straftäter wird, um Gewalterfahrungen schon in frühester Kindheit, um eine Flucht, einen Gangsterboss und viele krasse Wendungen. Und tatsächlich wird Disney auf seinem Streamingportal diese Geschichte demnächst zeigen. Sie beruht aber in Teilen auf wahren Begebenheiten. Es ist die Geschichte von Samuel Mefiere, der über sein Leben ein Buch geschrieben hat und heute mein Gast ist. Guten Morgen, Herr Mefiere.
Wunderschönen guten Morgen.
Ich, ein Sachse heißt Ihr Buch und da habe ich gelesen, für dieses Buch haben Sie im Prinzip eine Kiste geöffnet, die lange ganz oben bei Ihnen im Regal stand. Was war das für eine Kiste? Was ist das für eine Kiste?
Es waren sogar mehrere Kisten aus dem Nachlass meiner Mutter, die 2014 verstorben ist und an die ich eigentlich gar nicht rangehen wollte, weil da halt viel Inhaltsstoffe waren, die mir mutmaßlich sehr, sehr nahe gehen würden.
Zum Beispiel, was war da drin in der Kiste?
Viele Fotomappen und da waren Fotos meines Vaters drin, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Da waren Unterlagen aus der Zeit unmittelbar vor und nach dem Tod meines Vaters und ganz viele Dinge, die dann in den Folgejahren eine Rolle spielten, in Papierform, wie beispielsweise der Befehl des damaligen DDR-Bildungsministeriums, mein Vater gegen den erklärten Willen meiner Mutter in Leipzig oder vor Leipzig zu begraben.
Samuel Mefiere, wir werden heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur gemeinsam diese Kisten nochmal ein bisschen durchgehen und uns von einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte erzählen lassen. Samuel Mefiere, der Sachsens erster schwarzer Polizist war. Und es gibt dieses Bild von ihm, aufgenommen 1992. Da blickt er ernst in die Kamera, dunkler Rollkragenpullover, Überschrift Ein Sachse. Wie ist das damals entstanden? Vielleicht erinnern sich jetzt einige sofort an dieses Bild.
Ja, wie so viele Sachen im Leben war es weniger die große Kirchenglocke, sondern eher ganz banal. Eine Freundin von mir hat mich angesprochen auf der Straße, hat gesagt, es gibt eine Kampagne, die suchen dafür Fotomotive, du gehst da bitte mit hin. Und dann habe ich versucht, das irgendwie abzuwimmeln und lange Geschichte kurz gemacht. Am Ende hat sie mich doch irgendwie salopp gesagt an den Testikeln gepackt, weil ihre Argumentation war halt einfach schlüssig, guck dich um, in welchen Zeiten wir leben. Wenn wir noch etwas machen wollen, dann müssen wir es jetzt machen, sonst ist es vielleicht zu spät. Und das hat irgendwie gegriffen und trotzdem war ich innerlich so der Meinung, ich bin weder Schauspieler noch Model. Deswegen, ich gehe jetzt hin, aber ich mache da ein betonartiges Gesicht und dann werden die das Foto schon wegtun. Und genau so war es auch am Ende. Ich durfte dann irgendwann mal den Leiter der Agentur von Shorts and Friends, Sebastian Thoner, treffen. Und der sagte auch, ja, das Erste, was rausgeflogen ist, war dein Gesicht, weil es war viel zu heftig und so. Aber dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wir brauchen für die notwendige Intensität der Kampagne brauchen wir was anderes. Und dann haben wir quasi dein Gesicht wieder aus Ablage P rausgeholt.
Ach so, und krass, ja.
Und dann war es so.
Ja, und es war gleich bundesweit da. Also ich habe mich bei der Vorbereitung für die Sendung auch gleich erinnert an diese Geschichte, an dieses Bild. Und dieses Bild hat damals viel ausgelöst. Darüber werden wir noch sprechen, auch so ein bisschen in diese Zeit eintauchen, in der das entstanden ist. Auf jeden Fall ist es Teil Ihrer Geschichte und die hat 1970 in Zwenkau begonnen. Da wurden Sie geboren und zwar an dem Tag, als Ihr Vater starb. Was ist damals passiert?
Was genau passiert ist, lässt sich zumindest durch mich und mit meinen Möglichkeiten und Mitteln nicht mehr gerichtsverwertbar genau rekonstruieren. Das muss ich sagen. Ich habe versucht, im Rahmen des Buches möglichst viele Indizien zusammenzutragen zu der Erzählung meiner Mutter und meiner Großmutter in Teilen, die mir berichtet haben, dass mein Vater durch Mitkommilitonen mutmaßlich vergiftet worden sein soll und an den Folgen dieser Vergiftung dann halt in der Folge ein multiples Organversagen dann verstorben ist. Und dankenswerterweise hat Ullstein, der Verlag, der jetzt das Buch rausgebracht hat, ich möchte so sagen mein Verlag, erlaubt, dass man sowohl seine Sterbeurkunde als auch meine Geburtsurkunde in das Buch hineinnimmt, um da auch mal so ein bisschen Diskussionen zu verändern. Vielleicht hat er das ja erfunden, stimmt das denn? So erinnere mich so ein bisschen an die Obama-Abstammungsurkunde. bin ich dem Verlag sehr dankbar, dass man jetzt wirklich mal nebeneinander gesetzt sehen kann, ja, es ist außergewöhnlich, aber es hat wirklich genau so stattgefunden. Ja,
man muss dazu sagen, also Ihr Vater stammte aus Kamerun,
genau.
Und Ihre Mutter war davon überzeugt, dass er vergiftet worden ist, dass er ermordet worden ist. Was für Anhaltspunkte hatte sie denn? Hat sie Ihnen das erzählt?
Also ein ganz gewichtiger Anhaltspunkt war natürlich, dass er eine Woche vorher, also bevor er verstorben ist, noch auf einer Probebohrung im Norden der DDR gewesen ist. Kerngesund, das ist ja diese Arbeit auf den Bohrungen, war ja wirklich ein Knochenjob, eine super harte, heftige Arbeit, und da erschien er zumindest noch kerngesund, und eine Woche später war der Sterbeprozess schon im vollen Gange, und dann am 11. Juli war er tot. Also das ist ein gewichtiges Indiz, auch das Indiz, dass nach der zweiten Obduktion, die durchgeführt worden ist, der Dr. Matip, ein Kameruner Arzt, der bei dieser zweiten Obduktion erzwungenermaßen, also durch die Kameruner Landsmannschaft erzwungen, mit anwesend sein durfte, dass er bei dem Versuch, von dem Obduktionsergebnis zu berichten, in Moskau auf dem Flughafen festgenommen wurde, ohne Angabe von Gründen, und weggeschickt wurde, damit er nicht mit dem Botschafter, es gab ja keine Botschaft in der DDR, nicht mit dem Botschafter dazu ins Gespräch kommen konnte. Also bis hin dahingehend, dass sich augenscheinlich zu diesen sehr, sehr außergewöhnlichen Vorgängen keinerlei Unterlagen bei der BSDU, also bei der Stasi-Unterlagenbehörde, finden lassen, was ja ungewöhnlich ist, weil wenn man nur gesagt hat, Honiger riecht aus dem Mund, ja, da gab es eine Akte von einem Meter, ja, und zu diesem Vorfall, also der wirklich riesige Kreise gezogen hat, gibt es nicht ein Blatt Papier.
Also auch so wahrscheinlich aus der Kategorie, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Ihre Mutter hat ja auch tatsächlich versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Das, ja, allein absolut. Das ist eine riesige Geschichte. Sie haben erzählt, das ging bis nach Moskau. Ja. Was hat diese Erfahrung dann mit Ihrer Mutter gemacht, dass sie da gegen diese Wände gelaufen ist?
Ich glaube, man hat seitens der sozialistischen Bürokratie, vielleicht ist das allgemein ein Kennzeichen von Bürokratie, dass sich so ein System schwer in Gefühlswelten hineinfädeln kann. Und man hat völlig unterschätzt, dass eine 27-jährige Frau, die ja noch irgendwo ein Stück weit so eine jugendliche Energie mitbringt und die 10 Jahre mit der Liebe ihres Lebens zusammengelebt hat, und der man jetzt plötzlich von heute auf morgen diese Liebe wegamputiert und ihr verweigert, nach Antworten zu suchen, beziehungsweise sich zumindest grundlegend um diese Antworten zu bemühen, dass diese Frau selbst vor diesem mächtigen bürokratischen System keine Angst hat. Und sie hat sich halt maximal mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln in diese faktische Untersuchung der Todesumstände meines Vaters gestürzt, was natürlich für die damalige Zeit, insbesondere natürlich auch für das System DDR, unerhört gewesen ist. Und für sie war das, glaube ich, auch so ein Augenblick, nicht nur mein Liebstes ist tot, sondern auch die Utopie, an die ich von ganzem Herzen glaube, verrät mich hier. Ja, obwohl ich ja von ganzem Herzen Genossin bin, ich glaube an die Utopie Sozialismus und werde aber hier im Stich gelassen. Wie kann das sein? Und das war ja alles, dass es alles auf den Kopf stellt. Ja, und meine Mutter war, glaube ich, in diesen Umständen wirklich emotional zerstört. Und das ist natürlich die Wurzel all der Dinge, die dann im Nachgang passiert sind.
Sie sind da als Kind reingeraten, kann man sagen. Und diese Frust, diese Wut, diese Enttäuschung hat Ihre Mutter dann an Ihnen ausgelassen. Was mussten Sie da über sich ergehen lassen?
Es betraf ja, das sei der Vollständigkeit halber gesagt, ja nicht mich alleine, sondern meinen 7 Jahre älteren Bruder und mich. Und er hat natürlich auch noch eine ganz andere Anhaftung und Herzensbindung zu meinem Vater haben können, weil er ihn 7 Jahre lang erlebt hat. Für ihn war es der Papa. Und der Papa war tot, und er durfte dann, weil mein Vater dann in den letzten Stunden durch das Organversagen auch noch erblindet war und nun, er durfte dann nicht mal auf Wiedersehen sagen und dazu dann noch in den folgenden Jahren auf eine Mutter zu treffen, die aus ihrer Überforderung heraus so extrem uns gegenüber, also meinem Bruder und mir gegenüber, ablehnend und gleichermaßen auch gewalttätig ist und unberechenbar gewalttätig. Also hätte man sie ausrechnen können, okay, an den ungeraden Wochentagen gibt's halt eins auf die Backen und an den anderen ist man relativ sicher, aber dadurch, dass es auch so unglaublich unberechenbar war, das war wirklich ein Regiment der Angst und der Furcht, was sie da errichtet hat, was am Ende eben auch zu den, eigentlich ein Kind liebt seine Mutter, ja.
Ja, klar, egal, bedingungslos, was kommt.
Genau,
ja, ja.
Genau. Und bei uns war das so, hat vielleicht dann auch ein bisschen meiner Suche nach dem Ersatz zu Hause in Form von das System oder die Utopie ist mein Ersatz zu Hause oder die Polizei ist mein Ersatz zu Hause, hat dann auch ein Stück weit dazu beigetragen, weil ich halt dieses Zuhause nicht hatte.
Gab es denn niemanden, der ihm irgendwie dann beigestanden hat?
Gut, dass Sie es ansprechen. Doch, es gab meinen Großvater und diese knappen zwei Jahre, die ich von 5 dann bis zur Schuleinführung, ich bin mit 7 eingeschult worden, dann bei meinen Großeltern leben durfte. Und diese Jahre waren wirklich für mich paradiesisch und waren in den dunklen Zeiten, von denen es ja einige gab in meinem Leben, auch das, was so wie so ein silberner Faden mich im Leben gehalten hat. Also hätte ich diese Erfahrung nicht gehabt und hätte ich nicht gesehen, die Welt kann auch ein guter Ort sein. Ich glaube, dann wäre schon viel, viel eher wirklich Schluss mit mir gewesen.
Samuel Mefire hat gerade erzählt, dass er schon als Kind mit Angst und Gewalt umgehen musste. Der Sport, der war dann, glaube ich, auch so ein bisschen Ihr Anker, oder? Sie haben dann als Kanute größere Erfolge gehabt.
Ich war Kanute, leider für das Leistungssportsystem doch über alle Maßen erfolglos. Also ich habe es noch nicht mal in die B-Nationalmannschaft geschafft, was so ein bisschen der Gradmesser war, dass man dann auch im späten Jugendalter und Erwachsenenalter weiter gefördert werden konnte, musste man zumindest diese Schwelle B-Nationalmannschaft schaffen. Und ich habe mich bemüht, von Herzen bemüht, aber bin unterhalb dieser Messlatte geblieben.
Aber immerhin, man ist auf Sie aufmerksam geworden, ja, ja. Und Sie hatten eben sowas wie ein Team oder wahrscheinlich da auch sowas wie Halt, den man dann beim Sport natürlich in so einer Gemeinschaft dann auch empfindet, ne?
Unbedingt, vor allen Dingen in den sehr, sehr starken Trainerpersönlichkeiten, auf die ich treffen durfte. Und die waren dann unfreiwilligerweise, wurden die von mir zumindest innen auf so einen Ersatzvater-Podest gehoben. Und dann hatte ich zumindest so für Stunden so ein, im positiven Sinne so eine starke männliche Figur in meinem Leben.
Genau. Ja, immer diese Suche, wie Sie es eben auch schon mit der Polizei beschrieben haben im Prinzip. Ne? Sie haben dann die Wende erlebt. Ich habe ja schon erzählt, Jahrgang 1970, Sie waren 19. Damals hat sich im Prinzip nicht nur die DDR aufgelöst, sondern in Ihrem Buch schreiben Sie auch, auf einmal gab es die verordnete Farbenblindheit nicht mehr. Mhm. Was hat das konkret für Sie als schwarzen Mann bedeutet?
Also mir persönlich ist es wichtig, dass an der Stelle halt der Blick auch ein Stück weit gelenkt ist auf die Gesamtsituation. Das fremde, ablehnende Hass war ja nur eine Facette von allgemeinem gesellschaftlichem Chaos. Und es ging ja ganz, 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 ganz viel drunter und drüber. Ich weiß von mehreren, also von Arbeitskollegen meiner Mutter, die sich in der Zeit suizidierten, einfach weil sie von diesem Wechsel erschlagen waren, beziehungsweise möglicherweise Rucksäcke hatten, wo sie Angst haben mussten, dass sie dafür belangt werden oder zumindest stigmatisiert. Deswegen, also ja, in der Zeit war es so, dass ich kam ja aus einer Welt, in der ich 23.45 Uhr abends durchaus, wenn mich mal wieder die Schlaflosigkeit gepackt hat, bin ich einfach nach Dresden reingelaufen, an diesem Trümmersteinhaufen der Frauenkirche vorbei und hatte nie das Gefühl, das ist jetzt nicht sicher. Da war natürlich war die Stadt dann nächtens leer, aber es war auch, das war auch alles. Und dieses Gefühl, ich bin A, Teil von dem hier im Guten wie im Schlechten, das war weg. Ich persönlich habe ja auch erklärtermaßen an die Utopie Sozialismus geglaubt, halte sie nach wie vor für etwas, wo man mal drüber nachdenken und drüber reden sollte. Also diese Utopie der sozial ähnlichen. Und das war weg, über Nacht faktisch. Und es war auch, und das betraf mich halt besonders hart, weil in der Zeit, ich hatte eine Freundin, ich wollte natürlich machen, was junge Leute so machen, Spaziergänge und Kinobesuche und mal eine Ausstellung gehen.
Klar, und nicht drüber nachdenken, wie komme ich hier sicher durch die Straße.
Genau, und das war faktisch russisch Roulette. Ja, es konnte sein, also neunmal geht man die Straße runter zum Aldi oder zur damaligen, wie hieß es noch, Kaufhalle, also Supermarkt und es passierte nichts. Und beim zehnten Mal, ich beschreibe es ja im Buch, kommt man dieselbe Straße runter und kann von Glück reden, dass man noch am Leben ist. Und wie ernst das ist, zeige ich ja, dass im Grunde genommen ich renne ja vor demselben Mob weg und der nicht so schnell wegrennen kann, weil er halt in der Straßenbahn ist, nämlich Jorge Gomonday, der muslimikanische Vertragsarbeiter, der da in der Straßenbahn auf denselben Mob traf, aber eben dort nicht wegrennen konnte und dann halt von denen aus der Straßenbahn geworfen wurde und gestorben ist. Es war, ja.
Sie mussten sich auch in der Wohnung verbarrikadieren sogar und haben, das finde ich ganz interessant, gerade gesagt, also was bisschen wie Verständnis fast geäußert. Sie nutzen in Ihrem Buch auch nicht das Wort jetzt rechtsradikal oder so, Sie benutzen die Bezeichnung Vampire. Warum?
Ja, also jetzt kommt das große öffentliche Outing. Ich bin halt ein Nerd. Das ist, ich habe schon, also seitdem ich lesen kann, bin ich halt ein großer Fan. Also schon bevor ich lesen konnte, war ich über meinen Großvater, der mir aus Jules Verne zum Beispiel 20.000 Meilen unter dem Meer vorgelesen hat. Also da war ich schon das erste Mal angefixt von utopischen und fantastischen Welten. Und seitdem halt insbesondere über die sowjetische Fantastik, Asimov, Lem, ging es halt immer weiter und weiter. Deswegen benutze ich natürlich auch die Sprache, die mir nahe geht, die mir nahe liegt, der ich anhänge. Einmal und das zweite Mal war so, dass ich finde, einen großen Mangel an der derzeitigen öffentlichen Diskussion sehe ich, dass wir anstelle, und da schaue ich oftmals in Richtung Südafrika, wo ja auch vieles im Argen ist, aber das haben sie, finde ich, überraschend und außergewöhnlich gut gemacht. Sie haben versucht, mit dieser Wahl- und Versöhnungskommission halt Gräben zuzuschütten und nicht halt mit Schuldzuweisung diese Gräben noch zu vertiefen, weil ich glaube, am Ende dieser Entwicklung steht, und das befürchte ich, und wir können uns das ja hier nach 70 Jahren Friedensgesellschaft kaum vorstellen, steht massive Gewalt im öffentlichen Raum. Und deswegen habe ich versucht, etwas zu machen, wo vielleicht auch jemand das Buch in die Hand nimmt und bereit ist, das in die Hand zu nehmen, ohne dass er schon wieder diese üblichen Stempel und Plakate und Schubladisierungen findet. Und es, wenn ich das schnell noch sagen darf, es macht es, finde ich, auch anders anfassbar, weil wenn ich über das Dunkle, das Böse, die Orks und die Zombies spreche, dann finde ich, wird es anders greifbar, worum es eigentlich geht, weil die Mechanik von Hass und Gewalt ist, egal in welche Verpackung sie kommt, Salafismus, Rechtsextremismus, christliche Freikirche, die sich radikalisieren, ist eigentlich, und wir haben das ja jetzt in Hamburg gesehen, ist immer eine ähnliche, glaube ich.
Also ein niederschwelliger Perspektivwechsel ist dann auch möglich oder versuchen Sie, bieten Sie an. Polizei, Sie haben gesagt oder eben schon ein bisschen beschrieben, was Sie mutmaßlich da so ein bisschen auch gereizt hat. Gab es da tatsächlich auch einen Moment, wo die Idee dann auf einmal war, ich werde jetzt Polizist? Weil Sie hatten ja eigentlich eine Maurerlehre gemacht in der DDR noch.
Genau, ich habe eine Maurerlehre gemacht. Also es gibt ja viele, so, ich nenne das viele klassische Mephires. Also Also Schnapsideen, Schwachsinnsideen, dämliche Abbiegung an der Kreuzung. Und da war eben beispielsweise, dass ich unten auf der Straße höre, dass da Geräusche sind und dann mein braunes Gesicht aus dem Fenster stecke und der Mob, der unten auf der Straße steht, denkt sich, oh, da oben, da lebt ja einer, den werden wir uns erstmal vornehmen und dann versuchen sie da an die Wohnungstüre einzutreten. Ja, also es gibt so ein paar klassische dumme Mephira-Entscheidungen und mit der Maurerlehre, das war so eine davon. Ich war mir natürlich ganz, ganz sicher, dass ich irgendwann mal Europameister sein werde und das war ich halt am Ende nicht. Und am Ende stand ich da, hatte kein Abi, also er hatte die Zugangsvoraussetzung fürs Abi nicht und musste irgendwas machen und dann habe ich halt eine Maurerlehre gemacht mit einer Sportförderung dazu. Und die Idee aber, dass ich in die Polizei gehen möchte, die ist, glaube ich, aus dieser von mir als ungerecht empfundenen Behandlung durch meine Mutter gekommen. Ich habe mir an den schlimmen Situationen, auch wenn sie dann, also tagsüber war sie ja die Vorzeige-Akademikerin mit 2 Studienabschlüssen und super engagiert und fähig und so weiter. Nur wenn die Wohnungstüre zu war und dann insbesondere in den späten Abendstunden hat sich das dann dramatisch verändert. Und gerade dann, wenn es so diese nächtlichen Überfälle von ihr ins Kinderzimmer gab, mit Schreien und Bettdecke weg und Schlagen und so weiter, dann habe ich mir gewünscht, da müsste doch jemand kommen. Und das war in meiner Vorstellungswelt, war das die Volkspolizei, die da, also wenn denn die Nachbarn nur mal ein bisschen Schneid gehabt hätten, würden die Volkspolizei rufen und die würden dann kommen, würden sagen, also liebe Genossin, das geht so nicht, du musst doch deine Jungs ein bisschen lieb haben. Mhm. Also es war so eine kindlich naive Vorstellung von, alles wird wieder gut.
Jemand, der da genau. ist, der für das Gute sorgt.
Genau, genau. Und dieser Truppe wollte ich mich anschließen. Und dieser Gedanke hat sich, glaube ich, immer mehr verfestigt, weil die Idealisierung natürlich auch nicht wirklich konstruktiv aufgelöst werden konnte. Und ich wollte zu den Guten gehören. Die, die dorthin gehen, wo die anderen nicht hingehen.
Samuel Mephira. Und er ist dann Polizist geworden, allerdings dann später auch zum Straftäter. Darüber werden wir gleich sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gerade schon gehört, wie Samuel Mephira auf einmal durch eine Fotokampagne der schwarze Vorzeigepolizist in Sachsen war, auf einmal bundesweit bekannt. Er hat dann aber seinen Job bei der Polizei an den Nagel gehängt, weil er zu oft frustriert war und hat eine eigene Sicherheitsfirma gegründet. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz, was hat Sie denn frustriert?
Vor allen Dingen war ich von mir selbst frustriert, glaube ich. Ohne das wirklich vor dem inneren Hintergrund ausreichend gut wahrzunehmen. Ich war mit Polizeidienst überfordert und das war, lange Geschichte kurz gemacht, war das der ausschlaggebende Grund, warum ich mich aus meiner Wahlfamilie Polizei heraus amputiert habe. Schlussendlich. Alles andere sind Rahmengeschichten und natürlich ist so eine gewaltige Bürokratie, Polizei, die sich ausschließlich im Rahmen von Recht und Gesetz bewegen darf, ist ein ganz besonderes Biotop, für das man in vielerlei Hinsicht befähigt sein muss. Und das war ich eben nicht, also weder auf der taktischen, also auf der kurzfristigen, situativen Ebene noch auf einer erwachsenen, langfristig denkenden, strategischen Ebene. Also es war wirklich so, dass ich war dort, wo ich sein wollte, aber das, was ich hätte dort mit einbringen müssen, das war nicht in ausreichendem Maße da.
Und wenn Sie das Wort herausamputiert benutzen, dann hört sich das ja auch heute noch schmerzhaft an.
Unbedingt. Es war in der Tat so, und da schütteln ja viele mit dem Kopf, gerade im Kontext der heutigen Diskussion, sächsische Polizei, braun verseucht, rückwärtsgewandt und. Ich kann und will das nur mit meinen Filtern betrachten. Und ich kann nur sagen, für mich waren die unmittelbaren Kollegen, sprechen nicht über die Leitungsebene, das ist nochmal eine andere Geschichte, waren die unmittelbaren Kollegen wirklich wie eine Art von Wahlgeschwister aus ganz unterschiedlichen sozialen Ecken kommt und dennoch mit einer unheimlichen Solidarität und Kollegialität ausgestattet. Und ja, also das war eine durch und durch heilsame Erfahrung zu sehen, ach, so kann meine Stadt, so kann im Grunde, wenn man den größeren Kontext will, Sachsen auch sein.
Sie haben dann, habe ich gerade erzählt, eine Sicherheitsfirma gegründet und sind dann, wie man immer so sagt, abgerutscht, zum Straftäter geworden. Das beschließt man jetzt ja nicht. Ich werde kriminell. Wie war bei Ihnen da der Übergang?
Das war nur, finde ich, noch eine Erweiterung der ohnehin oder des ohnehin vorhandenen Realitätsverlustes bei mir. Also es wie kann ich das schnell zusammenfassen? Ich hatte nie den Anspruch, nie den Vorsatz, Berufsverbrecher zu werden und war es dann schlussendlich doch. Und das ist so fatal und ich merke das immer wieder, wie mir das sehr, sehr schwer fällt, mich gegenüber Freunden, Bekannten oder eben auch öffentlich zu erklären, weil das so überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Ja, und jetzt mit über 30 Jahren Abstand muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Sie mir die Geschichte erzählen würden, würde ich auch mit dem Kopf schütteln und sagen, also wie kommt man auf sowas? Mhm. Und das frage ich mich eben heute auch. Und es war so, dass ich der Überzeugung war, für das Gute temporär kurzzeitig, also die Überfälle habe ich ja gemacht, weil die Firma nicht lief, die Sicherheitsfirma lief nicht und ich wollte halt mit dem Geld aus den Überfällen, und das habe ich auch dann in der Tat gemacht, das Geld dann in die Firma stecken und halt Löcher stopfen, was eine absolute Schwachsinnsidee war, aber es hat halt für mich total Sinn gemacht.
Und dann mit der Sicherheitsfirma für Recht und Ordnung sorgen.
Genau, und es ist so ein Merkmal der Jugend, glaube ich, dass man weiß alles, man kann alles und man braucht niemanden und man weiß vor allen Dingen alles besser als die anderen. Und es hat sich ja herausgestellt, dass das eine katastrophale Fehleinschätzung war.
Ja, zum Verständnis, Sie waren Mitte, Anfang 20 und das muss man natürlich da auch ein bisschen sehen. Trotzdem, es waren schwere Überfälle, die Sie begangen haben.
Absolut.
Sie haben zum Beispiel ein Rentner-Ehepaar auch überfallen und beschreiben auch in Ihrem Buch Bilder aus Ihrem Kopf. Also zum Beispiel der alte Mann, wie er vor Ihnen auf dem Boden liegt. Diese Erinnerung an das, was Sie Menschen angetan haben, wie gehen Sie damit um?
Wie viel Zeit haben wir noch? ist natürlich eine große und ganz entscheidende Baustelle, die mich Tag für Tag begleitet. Die wird nur begrenzt dadurch, dass ich Verantwortung habe für eine ganz liebe Frau und drei Kinder. Aber ansonsten ist das bei mir der Evergreen, der immer auf der Festplatte läuft, der immer sich irgendwo im Emotionskörper bewegt, mal mehr oder weniger heftig. Ich habe versucht, ich habe ja keine Zeitmaschine. Ich kann ja nur nach vorn agieren und nicht nach hinten. Ich habe versucht, mit der Art und Weise, wie ich gelebt habe, und auch da nach meiner Haftentlassung gab es ja hoch und nieder. Ich habe auf dem Pappkarton geschlafen und in einer Mehretagenwohnung bei einer damaligen Freundin. Also es war sehr bewegt. Aber ich habe versucht, in diesen Jahren durch mein Verhalten einfach zu zeigen, ich habe begriffen.
Konnten Sie sich mit den Opfern austauschen? Gab es da irgendeine Form von, keine Ahnung, Wiedergutmachung? Ist jetzt so ein großes Wort.
Bedingt. Also ich glaube ja, so ein bisschen eine buddhistische Sicht, ein spannendes Buch vom Dalai Lama dazu gelesen, dass im Grunde genommen das Einzige, was am Ende zählt, ist dieses Tätigwerden. Also wenn man so möchte, so die tätige Wiedergutmachung. Und das habe ich für meinen Teil versucht, wie sehr mir das gelungen ist. Das können nur die beurteilen, die mich in den letzten über 20 Jahren erlebt haben, seit meiner Haftentlassung. Ich habe versucht, mit verschiedenen Opfern in Kontakt zu treten. Jetzt auch im Rahmen der Veröffentlichung hat sich beispielsweise eine von den Frauen bei mir gemeldet über Facebook, die damals von diesem heftigen Überfall auf den Nachtclub betroffen war. Und für diese Gelegenheiten, die natürlich auch maximal heftig sind, ja, weil da bin ich bis Oberkante, Unterlippe, bin ich voll mit Scham über das, was passiert ist und was nicht hätte passieren dürfen. Also schon gar nicht mit den hohen Idealen, die ich hatte. Aber ich bin trotzdem dankbar für die Gelegenheit, dann ihr schreiben zu können und mich entschuldigen zu können und zu sagen, ich weiß nicht, was Ihnen, was dir meine Entschuldigung bedeutet, aber vielleicht erklärt es zumindest an der einen oder anderen Stelle, das Verhalten besser und vielleicht hilft das. Ja.
Mein Gast Samuel Mechire ist in den 90ern in den Kongo, damals noch Zaire, geflüchtet, nachdem er hier in Deutschland mehrere schwere Straftaten begangen hat und das als ehemaliger Polizist. Und dort sind sie ja dann mitten in Unruhen, in den Bürgerkrieg geraten. Auch da gab es wieder Momente, die ja wahrscheinlich die Vorstellungskraft von den meisten von uns, die einfach sprengen würden. Deshalb können wir uns wahrscheinlich auch nur auf kurze Splitter reduzieren. Was war da der eindringlichste Moment oder die eindringlichste Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Also ich tue mich ja manchmal so ein bisschen schwer mit Kontinuität im roten Faden so beim Erzählen. aber das zieht sich jetzt so ein bisschen durch mit den hochgradig guten Mephire-Ideen. Also ich hatte halt dann die Mephire-Idee, ich schaffe den Sprung ins sichere Fernland und habe überhaupt nicht verstanden, von Paris aus gesehen, dass es Zustände auf der Welt gibt, die sich deutlich von denen, die ich aus Paris und Deutschland kannte, unterscheiden.
Nach Paris waren Sie zuerst geflüchtet.
Genau. Also ich bin ein halbes Jahr in Paris untergetaucht oder versucht unterzutauchen, so gut das ging. Und bin dann weiter in den Kongo, einfach weil das die einzige Möglichkeit war, entsprechende Papiere in der Schnelle zu bekommen, die ich auch bezahlen konnte. Also gefälschte Papiere natürlich. Mhm. Und dann im Kongo war das große Schlitzen und Schlachten noch nicht im vollen Gange, aber es begann sich zu entwickeln. Und am eindringlichsten, es gibt, also ich tue mich schwer so mit dem Superlativ, aber es gibt so einige eindringliche Momente, jetzt gar nicht unmittelbar mit meiner Person zusammenhängt. Ich war bei einer Freikirche, große Freikirche im Kongo, also damalig Zaire, und stand dann drin, viele hundert Menschen, und vorn waren drei wirklich fettleibige Pastoren, die in Seidenmaßanzüge gekleidet waren, und ich stand als Fremder ganz hinten bei den Hungerleidern, die wirklich skelettiert waren, als wären sie aus einem russischen Gulag geflohen. Mhm. Ja, und die sich kaum, also vor Hunger und Entkräftung, kaum auf dem Bein halten könnten, die nur wirklich also riesige Löcher in ihren Panties hatten. Und also wir standen dann ganz hinten und ich guckte dann so links und rechts und war also ganz sicher, dass also bestimmt 10 von denen kurz davor sind, einfach vor Hunger neben mir tot umzukippen. Und das war halt die Situation, die ich von der Straße her kannte, dass einfach Leute vor mir beim Gehen umfielen. Und wenn man dann diesen Weg zurückkam, lagen die dann da und waren tot. Und irgendwann einmal in der Woche kam das Schweizerische Rote Kreuz mit einem Toyota-Pickup und hat die Leichen hinten draufgeworfen und dann irgendwo am Rand der Stadt verscharrt. Also es ja.
War diese grausame Realität dann auch der Grund, dass Sie gesagt haben, ich stelle mich, ich gehe wieder zurück, oder hat da etwas anderes noch den Ausschlag gegeben?
Also die Frage, ja, und dann hast du wohl begriffen, dein Handeln war falsch und dann hast du dich gestellt. Da muss ich ehrlicherweise sagen, sowas nicht. Sondern, also ich habe nicht die Kirchenglocken läuten hören, sondern ich hatte, aus dem Leistungssport kommt, ein relativ genaues Körpergefühl. Also ich wusste, ich habe den und den Ruhepuls, den und den Blutdruck, so der Muskeltonus ist in dem und dem Zustand. Also man lernt einfach durch den Sport genau in sich reinzuhören. Und ich wusste, dass alle Reserven aufgebraucht sind. Also ich bin ja dann auch noch kreuz und quer durch den Kongo über, also fast 1200 Kilometer mit einer Grubeneisenbahn hinten drauf und zu Fuß und der Akku, also lange Geschichte kurz auch an der Stelle, der Akku war einfach super leer und ich hatte mehrfach Malaria-Schübe und eine Art von Noro, also so ein Mikrobenbefall, wo dann wirklich nur noch wässrige Flüssigkeit, also wie aus dem Wasserhahn, so klar ist denn die Flüssigkeit, die aus allen Körperöffnungen schießt. Und es war klar, ich werde sterben. Und ich konnte wählen zwischen, ich versuche mich zu stellen und in der Hoffnung, man holt mich da raus. Das war ja auch nicht wirklich sicher, ob das gelingen kann.
Weil die politischen Verhältnisse natürlich schwierig gewesen sind.
Super chaotisch waren. Oder ich lasse es einfach laufen und dann bin ich mit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit tot. Und ich habe mich einfach nur für das, hoffentlich holen sie mich hier raus entschieden und nicht, ich stelle mich meiner Verantwortung.
Und es hat geklappt, war sehr kompliziert. Hier in Deutschland hat sie natürlich dann einen Prozess erwartet, wo sie auch dem Gangsterboss begegnet sind, der sie damals quasi beauftragt hat, diese Überfälle dann auszuführen. Was war das für eine Begegnung dann vor Gericht?
Ja, viel Begegnung. Also außer, dass wir beide auf der Seite der Anklagebank saßen, viel Begegnung hatte nicht stattgefunden, weil da war ja, das war wie so ein Spezialkräftefestival, was da stattgefunden hat, also mit SEK und MEK und, also alles, was da im Gericht Aufstellung bezogen hatte. Aber immerhin saß ich überhaupt im Gericht, also an der Stelle wirklich danke an den Freistaat Sachsen, weil sie haben sich die Mühe gemacht, meine Überreste da nach Hause zu bringen.
Und ihr Leben dann auch zu schützen, ne?
Und mein Leben zu schützen, ja, mit einem hohen Aufwand und auch mit einem hohen Risiko mit den eingesetzten Kräften, ja, die ja nicht sicher waren, also weil der Typ, der da auf mich angesetzt war, das war einer aus der Spätsnaz-Verwendung, was man so ein Stück weit, also doch angenähert so mit Fallschirmjäger mit erweiterter Grundbefähigung, also irgendwas zwischen dort und KSK. Also die Jungs waren ja häufig auch erfahren aus dem ersten Tschetschenienkrieg. Und man wusste eben nicht, sprengt der, schießt der mit einem PSG, also mit einem Präzisionsschützengewehr in den Saal rein oder. Also es war auch ein hohes Risiko für all die, die ja mit meiner Scheiße nichts zu tun hatten, sondern die mich einfach nur sicher transportieren sollten. Und da kann ich nur sagen, danke, dass sich so viele da lang gemacht haben für einen, der sich seinen Absturz wirklich selbst gebastelt hat. Und die da, also ich hatte den Eindruck, die Jungs hätten sich vor mich geworfen, hätte einer geschossen. Kann ich nur sagen, Respekt.
Und das muss man vielleicht auch noch kurz erklären, weil dieser Gangsterboss natürlich jetzt nicht viel Lust hatte, verurteilt zu werden und dass sie da ihre Aussagen machen können und ihn belasten können. Sie haben gerade gesagt, also das war erstmal so raus aus dem Kongo, letztlich Überlebenswille und da hat nichts gebimmelt und keine Erscheinung, du musst ein guter Mensch werden. Wie ist dann dieser Prozess bei Ihnen in Gang gesetzt worden, dass Sie Abstand zu dem gefunden haben, was sie gemacht haben und dann eben ihr Leben neu sortiert haben?
Anfänglich sehr, sehr kleinen, vielen Schritten und mit vielen Kreisbewegungen und mit viel hoch und runter. Also es war nicht so, ich habe sofort eingesehen, oh, ich habe was falsch gemacht, ich muss mich auf den Hosenboden setzen oder ich muss in meinen Garten rausgehen, hinten rausgehen und muss das Unkraut entfernen. So war es nicht, sondern es war wirklich so, also es gab, ich beschreibe das auch im Buch, es gab halt die Situation, der Mann des Ehepaars, des Rentner-Ehepaars, das wir überfallen hatten und wo ja die Frau auch so schwer verletzt worden ist, ging dann im Gericht an mir vorbei und wo er dann auf Höhe meiner Sichtachse war, hatte er so diesen klassischen alte Männer-Haarschnitt, so einen Wehrmachtshaarschnitt, wie mein Großvater auch. Und in dem Moment hat es mich wirklich so angesprungen. Ja? Also es war jetzt nicht so, ich denke darüber nach und ich zerkaue das, bis ich da was Vernünftiges für mich entdecke, sondern es waren eher auch solche eruptiven Dinge, die dann so Impulse waren, bis dann endgültig der Punkt erreicht war, wo ich gesagt habe, ich muss etwas machen. Ich muss, es kann nicht so bleiben. Aber das hat lange, lange, lange gedauert.
Aber verständlicherweise natürlich auch bei der Geschichte, dass da nicht plötzlich der Hebel umfliegt. Wir könnten noch ewig weiter miteinander sprechen. Leider ist die Sendezeit für heute schon vorbei. Wir können noch kurz erzählen, oder ich sollte noch kurz erzählen, Sie haben dann auch lange mit straffälligen Jugendlichen gearbeitet und auch versucht, die auf den rechten Weg zu bringen. Jetzt ist das Buch von Samuel Mefire erschienen. Da kann man die Geschichte natürlich nochmal in allen Einzelheiten ausführlich nachlesen. Ich, ein Sachse, heißt es, und bei Disney, da sind wir auch gar nicht dazu gekommen, wird es Ende des Monats eine Serie geben, die eben auf dieser Biografie beruht. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.